das Geheimnis des Apfelbaums. Apfelbäume sind schon so eine Sache für sich. Die Frucht des Apfelbaums, sagt man, ist nicht ein Apfel, sondern die Frucht des Apfelbaums sind weitere Apfelbäume. Das Geheimnis des Apfelbaums. Ich möchte, dass ihr euch am Anfang was vorstellt. Und zwar einen Gärtner. Einen wundervollen Gärtner. Warme Luft streicht durch diesen Garten hindurch. Das grüne Gras wird sanft bewegt. Die Bäume, die dastehen, sind wunderbar. Viele Arten von Bäumen. Das sind auch Apfelbäume dazwischen. Und Birnen. Und Pflaumen. Etwas weiter unten stehen nochmal ganz andere Arten von Bäumen. Faszinierende Bäume. Eine Kokosnusspalme steht da. Ein schöner Gärtner. Und in dem Gärtner sind viele Tiere und zwei Menschen. Die ersten Menschen. Adam und Eva. Adam und Adama. Adam, der so eng verbunden ist mit seiner Eva. Gott hat ganz am Anfang mal gesagt gehabt, ich möchte nicht, dass der Mensch allein ist. Ich möchte nicht, dass Adam allein ist. Aber es wurde unter den ganzen Tieren niemand gefunden, der zu ihm gepasst hätte. Und so hat Gott ihm ein Gegenüber gemacht. Adam und Eva in Beziehung zueinander. Wundervoll, harmonisch, genau passend in diesen Gärtner. Und passend zu Gott. Man kann sich das heutzutage kaum noch vorstellen, dass Gott durch diesen Garten spazieren gegangen ist. Spazieren gegangen. Ich stelle mir das so vor, auf der einen Seite ist Adam, denn seine Augen leuchten, läuft neben seinem Papa her, neben seinem Schöpfer. Und auf der anderen Seite Eva, die voll Begeisterung gerade was erzählt, was sie gemeinsam erlebt haben. Wow, wunderbar. Wohlfühlen beim Schöpfer. So geht's den beiden. Am Anfang war das Zusammensein, einfach spazieren gehen, einfach Zeit miteinander haben. Zeit miteinander haben, Zeit mit dem himmlischen Vater haben. In Jesaja 30, Vers 15b, das ist ein bisschen hier umformuliert, aber steht hier, in Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke. Wenn Adam und Eva zusammen mit ihrem Schöpfer gelaufen sind, spazieren gegangen sind, dann haben sie deutlich gehört, was ihn bewegt, seine Stimme gehört, haben Zeit mit ihrem himmlischen Papa verbracht. So wunderbar. Und Vertrauen. Ja, sie haben ihn vertraut. Er ist es, der alles richtig macht. Und dann kam der Apfelbaum. Der Apfelbaum, der ja gar kein Apfelbaum war, ne? In der Bibel steht kein Wort davon, dass es ein Apfelbaum war. Der berühmteste Apfelbaum, wo wir gar nicht wissen, was es für ein Baum war. In 1. Buch Mose, im 2. Kapitel, sagt Gott von diesem Baum, fange mit Vers 15 an, erstes Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Zu dieser Harmonie gehörte schon die Arbeit dazu, aber nicht die Arbeit als Last, sondern als Teil dieser Harmonie. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. So hat alles angefangen. Manche haben schon gesagt: Mensch, war das nicht ein Fehler von Gott, diesen Baum da stehen zu lassen, diesen Baum da hinzustellen? Ich glaube nicht, denn Gott wollte, dass der Mensch frei ist. Habe ich keine Möglichkeit der Entscheidung, bin ich nicht frei. Gott möchte Menschen haben, die ihm vertrauen. Und so haben sie vertraut. Und dann kam Genesis 3, also erstes Buch Mose, Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Und da fängt schon an. Sie fügt dem Wort Gottes etwas hinzu. Sie sagt: Rührt sie auch nicht an. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, das, was vorher so wunderbar war. Sie hörten Gott, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich zusammen mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Was war geschehen? Klar, sie hatten die sogenannte verbotene Frucht gegessen. Aber ich glaube, da war noch was viel tiefergehendes geschehen. Es war Misstrauen gegen Gott entstanden. Was ist, wenn Gott es letztendlich nicht ganz gut mit mir meint? Wenn er vielleicht irgendetwas vorenthält? Vielleicht gönnt er mir ja dies oder jenes nicht. Dieses Misstrauen, das entstanden war, mündete in eine Furcht vor Gott. Und so haben Adam und Eva angefangen, durch dieses Misstrauen weitere Lügen zu glauben. Mit einem Mal haben sie nicht nur der Lüge geglaubt, dass Gott ihnen was vorenthält, was Gutes, sondern sie haben die weitere Lüge geglaubt, dass Gott Böses mit ihnen vorhat. Sie haben sich versteckt vor Gott. Oh, wer weiß, was Gott jetzt mit uns macht, nachdem wir von dieser Frucht gegessen haben. Und sie haben sich zurückgezogen. Die tiefe, innige, harmonische Beziehung mit Gott ist zerbrochen. Etwas, was zerbrochen ist, kann man nicht so ohne weiteres wieder heile machen. Ich habe jetzt keinen Stock da. Nee, ich mach's nicht mit der Gitarre. Aber wenn da erst einmal was gebrochen ist, Da hilft kein Teserstreifen. Wenn erstmal was gebrochen ist, zerbrochen. Und so ist es doch bis heutzutage, auch bei uns. Ich kenne die Erfahrung und die meisten von euch werden mir wahrscheinlich beipflichten. Wenn irgendwo in unserem Leben wir etwas gemacht haben, was Gott nicht gefällt, vielleicht sogar eine Sünde getan haben, was machen wir? In den meisten Fällen verstecken wir uns unter den Bäumen im Garten. Anstatt zu Gott zu kommen und zu sagen, Jesus, vergib mir, verstecken wir uns, bleiben aus der Gemeinde weg, meiden den Bibelkreis. Sünde treibt uns von Gott weg. Wir glauben dieser Lüge. Aber Gott hat Adam und Eva gesucht. Gott sucht dich auch heute noch. Und wenn diese Situation gerade dein Leben betrifft, wenn du merkst, ja, da gibt's was und ich verstecke mich eigentlich vor Gott, dann nimm heute den Moment wahr und entschließe dich, dich nicht mehr zu verstecken. Glaube dieser Lüge nicht, dass Gott irgendwas Böses mit dir machen wird. Er hat das größte Opfer vollbracht, das denkbar ist. Er hat sein Leben gegeben für dich. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe diese Sünde schon 5-mal gemacht und jetzt zum 6. Mal. Und Gott vergibt dir trotzdem. Komm zu ihm. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern Gott wartet auf dich. Gott sucht dich. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Im Hebräischen kommen diese Worte noch viel tiefer durch. Das ist... Ein Sprachwissenschaftler hat mal gesagt, diese Worte, die da im Hebräischen stehen, die haben einen sehr tiefen seelsorgerlichen Klang. Das ist nicht nur die Frage, wo bist du? So wie wenn ein wütender Vater seine Kinder ruft, ja, wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Adam, wo bist du? Diese hebräischen Worte haben einen tiefen seelsorgerlichen Klang, einen Klang, wo durchkommt, ich suche dich wirklich, mein Herz. Ich liebe dich. Komm zu mir. Versteck dich nicht mehr. Doch die Trennung war passiert. Die Trennung war da zwischen Gott und den Menschen, aber auch die Trennung zwischen den Menschen war da. Und seitdem steht die Menschheit vor der Herausforderung zu unterscheiden, zwischen Gut und Böse. Wir waren eigentlich gar nicht geschaffen dafür, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Der Mensch war gar nicht geschaffen dafür, dass er von dieser Frucht nimmt und isst und dann unterscheiden muss zwischen Gut und Böse. Deswegen glaube ich, ist diese Herausforderung auch ein ganzes Stück weit eine Überforderung. Man sieht das sehr früh, wie der Mensch versucht hat, Gutes zu tun, aber das letztendlich doch oft ins Böse gemündet ist. Schaut euch den Turmbau zu Babel an. Die Menschen haben gesagt, boah, wir sind ein Volk und jetzt schaffen wir, zu Gott zurückzukommen. Sie haben es eigentlich gut gemeint. Wir bauen einen Turm in den Himmel. Aber sie haben falsch verstanden zwischen Gut und Böse. Wie ist das heutzutage? Es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Wir lesen in den Nachrichten, Mubarak in Ägypten ist zurückgetreten. Das Militär hat die Macht übernommen und will den Willen des Volkes tun. Hoffen wir es, dass es so kommt. Wie lange haben westliche Staaten Mubarak unterstützt? Ist es gut, dass er weg ist? Ist es schlecht, dass er weg ist? Zwischen gut und nicht so gut, zwischen gut und böse, ist schwer zu unterscheiden. Wir stellen fest, die Welt hat eine Vielfalt von Facetten, von Graustufen und Farbstufen. Es ist nicht einfach immer nur schwarz und weiß. Es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden zwischen gut und böse. Auch in die Alltagsentscheidungen hinein. da ist ein Kind, das so eine Kletterwand raufgeklettert ist und jetzt da oben hängt und sagt, Papa, hilf mir, ich komme nicht mehr runter. Das Einfachste wäre, kurz raufzugehen und das Kind runterzuholen. Aber ist es pädagogisch, erzieherisch auch die richtige Entscheidung? Oder ist es besser, man unterstützt das Kind, selber da runterzukommen? Man ist ja da, man wird es ja fangen, wenn was schief geht. Was ist die richtige Entscheidung? Es ist gar nicht so leicht, zwischen gut und nicht so gut, zwischen den ganzen Abstufungen zu unterscheiden. Der Mensch ist eigentlich nicht dafür geschaffen, für sich diese Herausforderung zu stellen, zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Das war nicht vorgesehen. Gott hatte nicht vorgesehen, dass wir von diesem Baum essen. Das war nicht sein Wille. Und so kennen wir auch in der Ethik, wenn man studiert und dann, egal ob es Wirtschaftsethik ist oder sowas, man kennt dieses sogenannte ethische Dilemma. Egal wie du dich entscheidest, du machst immer ein bisschen falsch. Und das Ganze, sagt die Bibel, hat seine Ursprünge darin, in unserer Trennung von Gott. Dadurch, dass wir von Gott getrennt sind. Und dann hat Gott eine Lösung geschickt. Das Kreuz. Jesus starb für uns, als wir Sünder waren. Jesus starb, damit wir Vergebung bekommen können. Immer wieder. Jesus starb, damit der Zugang zum Vater wieder frei geworden ist. Es ist was Wunderbares, wieder in die Nähe Gottes zu kommen. Ich weiß, als ich zum Glauben gefunden habe mit 15 Jahren, und ich hatte mich vorher für diesen Gott überhaupt nicht interessiert. Aber als mir klar geworden ist, was für Schuld in meinem Leben liegt, wo ich anscheinend nicht richtig zwischen Gut und Böse unterschieden habe, und dann zum ersten Mal begriffen habe, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Wir hatten das damals so gemacht, wir Jugendliche haben all unsere Sünden auf einen Zettel geschrieben und dieser Zettel wurde dann verbrannt. Und als ich dieses Feuer gesehen habe, das diese Sünden verbrannt hat, habe ich gesagt, wow, das hat Gott für mich getan. Und ich bin nach der Veranstaltung zu dem Jugendleiter hingegangen und habe gesagt, ich möchte ein Leben mit diesem Gott führen. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich kenne ihn bisher noch nicht. Ich habe nur über ihn gehört, aber ich möchte ihn kennenlernen. Kannst du mit mir beten? Und der Jugendleiter, der Willi, der hat mich angestrahlt. Und wir haben zusammen gebetet. Und ich habe erfahren, was es bedeutet hat, in die Nähe Gottes zu kommen, in die Nähe seiner Liebe. Oh, das Gefühl, geliebt zu werden, das hat in mir ein neues Feuer entzündet. Oh, ein Feuer der Begeisterung, ein Feuer der Hingabe, der Liebe. Und so haben die allermeisten von euch sicher so ihre Geschichte, wo du zum ersten Mal erfahren hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und wenn du das noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, heute hier nicht wegzugehen, ohne diesen Schritt getan zu haben. Komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, auf jemanden zu, von dem du weißt, der ist gläubiger Christ. Und sag, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich gehe nicht weg von hier. Jakob hat an der Furt von Jabok, wo er mit Gott gerungen und gekämpft hat, hat er gesagt, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Sei genauso beharrlich. Ich gehe nicht von hier weg. Ihr könnt hier die Lichter ausmachen. Ich gehe nicht von hier weg, es sei denn, du hast mich mit diesem Gott bekannt gemacht. Diesen Gott will ich kennenlernen. Es lohnt sich. Doch dann habe ich eine weitere Erfahrung gemacht. Man lebt als Christ und stellt plötzlich fest, die Herausforderung bleibt. Jetzt habe ich doch schon Gott, jetzt habe ich doch schon Jesus, das Kreuz. Aber die Herausforderung bleibt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Man wird diese Sache irgendwie nicht los, zumindest hier in dieser Welt nicht. Aber wenn das stimmt, dass ich nicht dafür gemacht bin, irgendwo ist da ein Haken. Wie lebe ich als Christ in der Welt? Ich habe Artikel in den letzten Tagen gelesen, die darüber diskutiert haben, wie haben sich die Christen in Ägypten verhalten? Gut, schlecht? Wie hat sich die koptische Kirche gestellt? Die Erziehungsfrage mit der Kletterwand, vor der steht ein Christ genauso. Oder als Schüler stand ich vor der Herausforderung, soll ich meinen Klassennachbarn abschauen lassen? Ich hatte mir vorgenommen, ich schaue nicht ab. Aber darf ich die anderen abschauen lassen? Ist das gut oder ist das schlecht? Und dann kommt eine scheinbare Antwort. Ich will euch mal eine sehr, sehr... Da haben wir es. Sehr schöne Stelle vorlesen. Und zwar in Hebräerbrief Kapitel 5. Ab Vers 11. Bei mir steht im Luthertext drüber, das Festhalten an der Verheißung. Und da steht, darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübter Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Okay. Also das heißt, die Antwort darauf, mit dieser Herausforderung umzugehen, Gutes und Böses zu unterscheiden, ist die Antwort darauf, als Christ reif zu werden. Also das heißt, ich sollte eigentlich schon lang Lehrer sein. Also fange ich an, die Bibel zu lesen, mir Wissen anzuhäufen. Und das ist so gut. Ich empfehle euch, möglichst viel Bibelwissen anzuhäufen. Das ist eine gute Sache. Aber ob sie darin zielführend ist, mich zur Reife bringt, wenn ich alle Geheimnisse der Welt wüsste. Okay, es kommt auf den Charakter auch an. Auf der Art und Weise, wie ich mich verhalte. Also entwickle ich meinen Charakter. Ich strecke mich danach aus, dass die Früchte des Heiligen Geistes in meinem Leben gebildet werden. Selbstbeherrschung. Ja, und die Gaben. Ich will ja als Christ reif werden. Ich öffne mich für die Gaben des Heiligen Geistes. Prophetie, Zungenrede. Oh. Und ich fange an, wirklich zu dienen. Nicht nur irgendwo mitzuarbeiten, sondern wirklich mit einem dienenden Herzen. Und ich tue das alles, weil ich als Christ reifen will. Versteht mich nicht falsch. All diese Dinge, die ich genannt habe, sind sehr gut. Es ist sehr gut, wenn du wirklich dienst mit einem aufrichtigen Herzen. Es ist sehr gut, wenn du dich nach den Gaben des Heiligen Geistes ausstreckst. Es ist sehr gut, wenn du von Gott deinen Charakter umformen lässt. Es ist sehr gut, wenn du dir Wissen anhäufst aus der Bibel. Aber wenn du das alles tust, um als Christ zu reifen, kommt im Hintergrund der Baum durch. Du sagst, ich häufe mir dieses Wissen an, diese ganzen Sachen, weil ich unterscheiden lernen will zwischen Gut und Böse. Was passiert denn, wenn ich ein gewisses Reifeniveau habe? Wenn ich so weit gereift bin, dass ich unterscheiden will, kann zwischen Gut und Böse. Satan hat angekündigt, ihr werdet so sein wie Gott. Ich brauche Gott nicht mehr. Als Starthilfegeber ist Gott ganz gut, dass er meine Sünden vergeben hat. Aber wenn ich als Christ reif genug geworden bin, für die Ewigkeit brauche ich ihn dann wieder. Aber mein Leben jetzt, ich bin noch reif genug als Christ. Ich muss doch nicht mehr Gott bei jeder Kleinigkeit fragen. Ich weiß doch selber, was gut oder was böse ist, wenn ich reif genug bin. Das brauche ich doch nicht mehr, Gott zu fragen. Da kommt der Baum durch. Grundlage, Gott, seine Vergebung, ja, aber jetzt bin ich es, der die Sache im Griff hat, der reif genug bin. Ich glaube, wenn man das so versteht, dann ist man, hat man den Text hier im Hebräerbrief völlig falsch verstanden. Die Bibel legt sich ja selber aus. Ich will eine andere Stelle nochmal zur Unterstützung herziehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 2 und 3. Da geht es auch um Milch. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Und jetzt könnt ihr es immer noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht, Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Ihr lebt nach Menschenweise. In Hebräer haben wir gelesen, jemand wird reif, jemand braucht keine Milchnahrung mehr, wenn er erfahren ist im Wort der Gerechtigkeit. Wenn er also im Wort Gottes lebt. Und das Wort Gottes meint hier nicht irgendwelche Buchstaben. Das Wort Gottes meint Gottes aktives Reden. Gott redet heute noch zu mir, zu dir. Ich reife als Christ. Ich reife wirklich als Christ, wenn ich in den Garten zurückgehe und nicht meinen Fokus auf den Baum der Erkenntnis setze, sondern wenn ich in den Garten zurückgehe und meinen Fokus auf meinen Schöpfer setze. Adam und Eva sind mit Gott spazieren gegangen, haben Zeit mit ihrem himmlischen Vater verbracht. Sie haben sich nicht ablenken lassen durch all das, was Gott für sie noch bereithält. Das haben sie genossen. Das ist wunderbar. Aber das Zentrale war ihre Beziehung zu ihrem himmlischen Vater. Das einzig und Entscheidende. Und wenn wir als Christen heute reif werden wollen, führt, glaube ich, daran kein Weg vorbei, wieder eine gelebte Beziehung zu unserem himmlischen Vater zu haben. Du sagst, eigentlich möchte ich doch als Christ schon viel weiter sein, aber irgendwo habe ich unterwegs Gott verloren. Ich habe heutzutage ein viel größeres Bibelwissen, was ja nicht schlecht ist, aber in all dem habe ich Gott irgendwo verloren. Es dreht sich alles darum, Gott wieder zu entdecken, ihn wieder kennenzulernen, seine Stimme zu hören. Und ich blende nochmal das aus Jesaja ein. Und ich möchte es euch nochmal als Originalbibelstelle vorlesen. Da heißt es Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Wenn ihr umkehrt, wenn ihr zurückkommt, umkehren heißt ja das Wort 180-Grad-Wende. Umkehren. Wenn ihr umkehrt, zurückkommt und stille bliebet, hört, lauscht, was hat Gott zu sagen? Nicht die ganze Zeit Gott vollprabbeln. Jesus sagt, plappert nicht so viel, das machen die Heiden auch. Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. Gott ist da. Durch Stille sein und Hoffen, steht im Luther. Hoffen, Vertrauen, durch auf Gott hören und ihm vertrauen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark werden. Das ist der Schlüssel zum reifen Christen. Ah, ich mag das Bild eigentlich vom Schlüssel gar nicht. Der Schlüssel ist sowas, was ich schon wieder in meiner Hand habe. Und ich mache mit dem Schlüssel, was ich machen will. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Jesus sagt, ich bin die Tür. Und Jesus ist nicht eine Tür, die aufgeschlossen werden muss. Jesus ist eine Automatiktür, an die ich rantrete und er freut sich, dass ich zu ihm komme. Und die Tür aufgeht und der Weg zum Vater frei ist. Das ist biblische Botschaft. Das ist Botschaft vom Reifenwerden als Christ. Wenn ich zu Gott komme und die Tür aufgeht und der Vater sagt, schön, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will Zeit mit dir verbringen. Und du sagst, gar nichts. Du spitzt die Ohren und hörst, was Gott zu sagen hat. Und Gott redet in dein Leben hinein. Und Gott hilft dir. Und du vertraust ihm und handelst dem nach dem, was er dir gesagt hat. So reift man als Christ. Das ist das Geheimnis des Apfelbaums. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass wir Zutritt zu dir haben dürfen. Dass wir keine 5,5 Wochen ins Kloster brauchen. Dass wir keinen Schlüssel suchen müssen, sondern dass du die Tür bist, der Zugang zum Vater. Und dass du dich danach sehnst, dass wir zu dir kommen. Herr, und wenn in unserem Leben Entscheidungen anstehen zwischen Gut und Böse, zwischen Gut und nicht so gut, die ganzen Stufen, Graustufen, Farbstufen dazwischen. Jesus, ich bitte dich, dass wir bei all dem lernen, neu zu dir zurückzukommen und nicht auf eigene Erfahrung und Meinung und Entscheidung und entscheiden, als ob wir gar nicht zu dir gehören würden, sondern dass wir zu dir zurückkommen, wie Kinder, die von ihrem Papa alles erwarten. Herr, ich will nicht auf meine eigenen Erfahrungen, auf meine eigenen frommen Erfahrungen bauen. Ich will auf dich bauen. Du bist doch mein himmlischer Vater. Durch dich werde ich reif. Durch die Beziehung zu dir. Dadurch, dass ich mit dir verbunden bin. Jesus, und ich bete hier für unsere Versammlung, für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Herr, dass das ganz tief in unsere Herzen fällt. Herr, dass wir das nie verwechseln. Dieser Unterschied zwischen etwas über dich wissen und mit dir unterwegs sein. Jesus, Herr, oh, lass uns zu Menschen werden, die aus der Nähe zu dir leben. Jeden Moment. Amen.